Von Zebrero bis Porto Marin. Es regnet, als ich die knarrende Holztür langsam öffne, schlägt mir als erstes der Wind wie ein nasser Waschlappen ins Gesicht. Es ist ein Schock. Nach dem gestrigen Sonnentag hatte ich heute mit ebenso schönem Wetter gerechnet. Regen und Nebel verwandeln das Dorf. Die Nässe tropft von den Dächern, die Bruchsteinmauern wirken zyklopenartig. Die Kirche stemmt sich den Windböen entgegen. Nur als schemenhafter Umriss ist der Turm erkennbar. Die Tür ist abgeschlossen. Ich hätte mir gern noch einmal die Marienskulptur angesehen. Der Weg führt steil bergab und geht schmerzhaft in die Knie. Wie gut, dass ich mich mit dem Stock abstützen kann, den die Frau im Poblacion de Campos mir geschenkt hatte. Sehen kann ich nicht viel. Nebel verhüllt die Landschaft. In Böen stößt der Regen auf mich nieder. Der Wind bauscht den Regenumhang. Ich komme mir vor wie eine nasse Fledermaus, die vom Berg flattert. Der Abstieg geht mir zu schnell. Jetzt bereue ich, nicht länger in Zebrero geblieben zu sein. Aber was hätte ich tun sollen? Hellwach unter den Schläfern? Es regnet noch immer, als ich nun schon im Tal nach Tria Castella gelange. Der Friedhof am Weg ist pflanzenüberwuchert. Malven und Goldraute überragen die Grabkreuze. In der Mitte steht eine Friedhofskirche, der ein Turm aufsitzt, als wäre sie nur die Basis für seine aufragende Größe. Mir kommt auf einmal die Idee, dass jeder Kirchenbau das männliche und das weibliche Prinzip in sich verkörpert. Das Kirchenschiff mit seinem Geborgenheit spendenden Hohlraum ist ganz auf Innerlichkeit bedacht. Und der aufgerichtete Turm strebt nach Wirkung und will Aufmerksamkeit erregen. Die Steine der Friedhofskirche von Tria Castella sind von Flechten überzogen. Sie sind deshalb dunkel schattiert, fast schwarz. In den Mauerspalten wachsen Büsche und junge Bäume. Mir gefällt, wie diese Kirche mit der Natur eine Einheit bildet. Durch dunkle Täler mit viel Wasser und hohen Bäumen gelange ich am Abend nach Samos. Inmitten üppigen Grüns liegt ein mächtiger Klosterkomplex, das Benediktinerkloster Samos. Die Mönche müssen mit Bedacht dieses fruchtbare Gebiet als ihren Besitz ausgewählt haben. Die Renaissancefassade, die herrschaftlichen Steintreppen, die Wirtschaftshäuser, die langen Wohntrakte, die Kuppel der Renaissancekirche und die zwei Kreuzgänge künden von Reichtum. Als machtvolles steinernes Monument liegt das Kloster Samos inmitten von all dem Grün. Einst eine wichtige Station auf dem Pilgerweg nimmt das Kloster noch heute Pilger auf, die zu Fuß unterwegs sind. Ein Mönch führt mich in einen hellen Raum mit 6 Betten aus weißlackiertem Metall. Ähnlich wie Krankenhausbetten und mit weißen Nachttischen. Tommaso trifft als Nächster ein. Wir kochen Spaghetti mit Zwiebeln und Tomaten. Tommaso ist verheiratet. Er wirkt nicht glücklich, als er über seine Ehe spricht. Nach Santiago ginge er, um sich klar zu werden, wie er leben wolle. Ein Mönch klopft an die Tür und tritt ein. Er trägt ein schweres, in Leder gebundenes Buch, das Gästebuch des Klosters, und bittet darum, dass wir uns eintragen. Der Mönch setzt sich auf ein Bett und berichtet von Erlebnissen mit Pilgern, die im Kloster übernachteten. Diejenigen, die sich anständig verhielten, habe ich mir nicht gemerkt. Aber einige werde ich niemals vergessen. Am lebhaftesten hat sich mir ein Pilger eingeprägt. Oder was war er eigentlich? Es ist schon einige Jahre her, da klingelte das Telefon und eine männliche Stimme tat kund, er wünsche im Kloster zu übernachten, aber er werde erst spät ankommen. Ich wartete bis Mitternacht, dann ging ich zu Bett mit der Gewissheit, er habe anderswo eine Unterkunft bekommen. Gegen 2:30 wache ich auf. Wüster Radau! Ich eile zur Pforte, dachte schon etwas Schlimmes. Ein Unglück, eine Katastrophe müsse passiert sein. Vor dem Kloster stand ein Mann und der schlug wie ein Berserker mit aller Kraft einen dicken Knüppel gegen das Tor. Es war ein furchterregender Anblick. Ich sah mich wehrlos einem Wahnsinnigen gegenüber. Es stellte sich jedoch heraus, es war der Mann, der telefoniert hatte, und er wollte nur sein Nachtquartier. Stellen Sie sich das vor, um 2:30 tobt der wie ein Tollwütiger an einer Klosterpforte. Das kann seiner Seele kein Heil gebracht haben. Die Erinnerung an das Erlebnis hat den Mönch aufgeregt. Er beruhigt sich aber schnell wieder, lächelt und wünscht uns eine gute Nacht. Das Buch würde er morgen früh abholen. Ich lese die vielen Eintragungen in dem Gästebuch. Fast alle deutschen Pilger bedanken sich herzlichst für die Gastfreundschaft, rühmen die komfortable Unterkunft, das bequeme Bett, die Waschräume, das Essen. Aus den anderssprachigen Inschriften entziffere ich Sätze, die das Nachdenken über die Pilgerschaft beinhalten. Die Motive des Unterwegsseins werden angesprochen, philosophische Gedanken über Weg und Ziel dargelegt, religiöse Überzeugungen geäußert und Zweifel bei der Selbstfindung. Warum steht allein bei den Deutschen das leibliche Wohlergehen im Vordergrund? Es ist rührend, ihre dankbaren Lobpreisungen zur vorgefundenen Bequemlichkeit zu lesen, aber keine geistige Kraft, keine Gedanken, keine Gefühle zum Pilgerweg. Das wundert mich. Sind die Menschen in Deutschland durch den Wohlstand bereits zu verwöhnt? Deshalb machen ihnen vielleicht die Unbequemlichkeiten des Weges mehr Beschwerden als Pilgern anderer Nationen, sodass sie gar nicht anders können, als im Gästebuch ihre Dankbarkeit für die Erlösung von den Leiden zu bekunden. Nach den Eintragungen zu urteilen, scheint bei den Deutschen im Mittelpunkt ihres Denkens und Fühlens nur die Dusche zu stehen. Jedenfalls wird ihre segensreiche Wirkung von fast allen Deutschen gepriesen. Ich bin sicher, auch die Pilger aus Frankreich, England, Holland, Belgien, Polen, aus der Tschechoslowakei und aus Spanien haben die Unterkunft genossen. Aber warum das Duschen erwähnen, wo es doch so viel Wichtigeres zu sagen gibt? Als wir schon fast in unseren Krankenhausbetten eingeschlafen sind, kommen 3 Franzosen in den Raum. Sie verhalten sich, als seien sie allein im Zimmer und reagieren nicht auf unsere Bitten, doch etwas leiser zu sein. Vielleicht verstehen sie kein Spanisch. Sergio, auf den ich insgeheim gewartet hatte, kommt nicht. Noch bevor die anderen am nächsten Tag aufstehen, bin ich schon pilgerbereit und marschiere durch das grüne Tal. Die Sonne scheint hinter den Wolken und dunstiger Nebel zieht durch die dichten Kronen der Maronenbäume. Die Luft ist feuchtigkeitsschwer. Windstille. Dieses Galizien ist sehr verschieden von den anderen Provinzen. Seit ich gestern von dem Gebirge abgestiegen bin, kann ich kaum glauben, noch in Spanien zu sein. Galizien ist wie ein Schwamm. Es saugt die Feuchtigkeit auf und verwandelt sie in wuchernde Vegetation. Wälder. Wiesen, Felder, Hecken, alles üppig grün. Die Dörfer sehen anders aus. Statt Holzzäunen umgrenzen senkrecht gestellte Steinplatten die Gebäude und Gärten oft auch die Felder. Die Häuser sind aus fast schwarzen Steinen und mit dunklen Schieferplatten gedeckt. Die Menschen haben die galizischen breitknochigen Gesichter mit tief liegenden Augen. Sie sprechen einen Dialekt, den ich nicht verstehen kann. Und auch wenn sie sich um klares Spanisch bemühen, klingt es kehlig. Es sind ernste Menschen, zurückhaltend und verschlossen. Sogar der Himmel ist anders in Galizien. Er hat die Weite verloren und seine glasklare Höhe. Schwer lastet er auf der Erde. Regenträchtig ziehen niedrig die Wolken und selbst wolkenloser Himmel hat niemals die azurblaue Leichtigkeit wie in Kastilien. Galizien ist ein fruchtbares Bauernland, aber erdenschwer und dunkel. Eigentümlich sind die Orero. Meist sind sie außerhalb der Ortschaften zu finden und nur durch beharrliches Nachfragen erfahre ich, dass es Vorratsspeicher sind. Sie sehen aus wie kleine Häuschen. Ein viereckiger steiniger Kasten, darüber ein Satteldach aus Steinplatten. Die Speicher stehen nicht auf der Erde, sondern auf vier steinernen Säulen mit je einer mühlsteinartigen Steinplatte dazwischen, damit die Mäuse nicht hineinklettern können. Der Dachfirst ist an seinen zwei Enden mit kleinen Türmchen und Spitzen geschmückt. Die eine trägt das christliche Kreuz, die andere ein keltisches Zeichen, das aussieht wie ein Phallus-Symbol. So sind die lebensnotwendigen Vorräte doppelt geschützt, vom Christentum und vom heidnischen Abwehrzauber. Eigentlich sind die Konkurrenten um den Glauben der Menschen, aber hier miteinander vereint in inniger Gemeinschaft und Aufgabenteilung. Selbst die Friedhöfe sind anders in diesem alten Land der Kelten. Statt Gräbern, Grabsteinen und Kreuzen sind Grabhäuser aufgebaut, ähnlich der Form des Oreo, allerdings verziert mit Steinfiligran. Die Friedhofsmauer ist rings mit Phalluszeichen gespickt. Vor lauter emporgerichteten Phalli kann ich kaum noch Kreuze erkennen. Diese Symbole der Fruchtbarkeit scheinen den Menschen zu einem langen Leben verholfen zu haben, denn fast alle hier Begrabenen wurden älter als 80, einer sogar 92 Jahre. Zwischen Viehweiden und beschattet von Eichen steht eine unscheinbare romanische Kirche, die Santiago-Kirche von Barbadelo. Sie ist bemerkenswert in ihrer Einfachheit. Da ist ein Tympanon. Es zeigt außer einem dekorativen Fries einzig eine unbeholfen eingemeißelte Figur. Angewinkelt hebt sie die Arme nach oben. Soll das Jesus Christus sein, der die Eintretenden segnet? Nur die Umrisse des Körpers sind zu erkennen. Kein Gesicht, keine Kleidung, keine Details. Einzig diese kleine einsame Figur, die die Arme ausbreitet. Dicht auf dicht folgen die Dörfchen hintereinander mit seltsam klingenden Namen. Morgate, Mirayos, Moimentos, Montras. Mit den Bewohnern komme ich nicht in Kontakt. Der Pilgerweg ist beidseits von hohen steinernen Mauern eingefasst, so bleiben Pilger und Dörfler abgegrenzt voneinander. Nur einmal begegnet mir ein etwa 15-jähriges Mädchen. Sie will scheu an mir vorbeigehen. Da bitte ich sie schnell um Wasser, obwohl ich gar keinen Durst habe, sondern nur ein paar Worte reden möchte. Sie zögert, bleibt stehen. Dann nimmt sie meine Wasserflasche und verschwindet hinter den Mauern. Nach kurzer Zeit kehrt sie zurück mit der gefüllten Flasche und einem Glas, randvoll mit perlendem, eiskaltem Wasser, sodass ich meinen Durst stillen und die Flasche als Reserve mitnehmen kann. Sie ist ein pummeliges Mädchen mit grauen Augen, die wie von innen leuchten. Maria Jesus heißt sie. Sie antwortet auf meine Fragen. Sie gehe in Saria zur Schule. Was sie später machen werde, wisse sie noch nicht. Wahrscheinlich heiraten und im Dorf bleiben. Sie kenne niemanden, der bisher aus ihrem Dorf weggezogen sei. Am Abend leuchtet im Westen ein grüner Schimmer. Im Tal kräuselt sich das Wasser eines Stausees. Auf seinem Grund liegt ein versunkenes Dorf. Porto Marin war eine reizvolle mittelalterliche Ortschaft, eine wohlbekannte Station des Pilgerweges. Eine romanische Brücke führt über den Mifio. Die Häuser versanken in den künstlich angestauten Fluten des Flusses. Die Kirche San Pedro, den Palast der Berbe Toros, das Herrschaftshaus der Barone Mazu und die Wehrkirche San Nicolas versetzte man an das Hochufer des neu entstandenen Sees. Jeder Stein dieser Gebäude wurde nummeriert, abgetragen und wieder aufgebaut. Die Häuser sind neu. Im Gegensatz zu den sonst dunklen galizischen Bauernhäusern sind diese blendend weiß. In ihrer Mitte steht wie ein Klotz die turmlose Wehrkirche San Nicolas. Sie wirkt zwischen den modernen Häusern wie ein fremdartiger Torso. Der hohe Kasten ähnelt eher dem Teilstück einer zyklopenartigen Burgmauer als einer Kirche. Den Stausee überquere ich in der Abenddämmerung auf einer modernen Zementbrücke. Am gegenüberliegenden Ufer ein einzelnes Haus. Auf der Veranda stehen Menschen, winken und rufen. Ich erkenne Tommaso und Pavel und Sergio. Es ist eine Jugendherberge. Auch Nichtpilger können sich einmieten und längere Zeit bleiben, während man in den Refugios in der Regel nur einmal übernachten darf. Wir sitzen im Mondschein auf der Terrasse. Pavel und Tommaso sind schlafen gegangen. Sergio spricht Spanisch mit katalanischem Dialekt. Ich muss mich sehr anstrengen, ihn zu verstehen. Es ist mir nicht möglich, mit ihm einen Dialog zu führen. Gelingt es mir mal, seinen Redestrom zu unterbrechen und meine Gedanken hinzuzufügen, hört er nicht zu und ist ungeduldig, seinen Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Bereits vorher in der Unterhaltung mit Tommaso und Pavel hatte mir nicht gefallen, wie Sergio sich verhielt. Zunächst war ich froh, als die beiden zu Bett gingen, denn ich hoffte, dass ich Sergio hinter seiner Maske finden könnte. Nun langweilt mich sein Geschwafel. Abrupt stehe ich auf und sage, ich ginge jetzt schlafen. Er folgt mir. Und als wir in dem schmalen Gang sind, umfasst er mich plötzlich und hat mich schon in sein Zimmer hineingezogen. Ich reiße mich los, doch bevor ich zur Türe komme, hat er mich eingeholt und zerrt mich zum Bett. Ich wehre mich mit aller Kraft. Verärgert hält er inne. Warum führst du dich so auf? Ich dachte, du willst. Du hast mich doch die ganze Zeit angemacht. Vor Wut schimpfe ich auf Deutsch, du blöder Trottel, du! An der Tür, wieder ruhiger geworden, drehe ich mich noch einmal um und sage, así, no, so nicht, und gehe.